Yes, Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht. Aber mir hätte man.
Einen wunderschönen guten Tag aus Studio 1 bei Radio X wünscht euch heute das ABS-Team mit Marcel
und Nils.
Heute erstmal, ich bin nicht dabei, ich freue mich ganz arg, Nils.
Ja, ich freue mich auch. Bist du schon ein bisschen aufgeregt?
Ja, doch. Ja. Ja, vor allem vier Gäste heute zum Thema Schluss mit Krimi über Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis und Hanf.
Ja, und Gäste haben wir eingeladen von der Hanf-Initiative Frankfurt. Und da machen wir das mal ganz klassisch. Fangen wir mit der Dame an. Ich begrüße die Ingrid Wunn. Hallo Ingrid. Dann geht's weiter mit der Hanf-Initiative, den Armin hier.
Hallo,
ja,
hallo
Armin.
Ich bin der Armin, 50 Jahre aus Oppenbach, grüße alle Hörer von Radio X ABS Magazin.
Gut, sehr schön, vielen Dank.
Dann haben wir den Costantino Gianfresco von der Grünen aus dem Ortsbeirat 1 aus Frankfurt.
Genau, der bin ich. Ich sag auch Hallo und danke für die Einladung.
Und dann freuen wir uns auch heute Ulrich Wilken. Hallo Ulrich, der Linkspartei begrüßen zu können. Er ist Mitglied im Landtag, Vorsitzender der Linkspartei hier in Hessen und, wie ich sogar erfahren habe, das ist mir bisher entgangen, Vizepräsident des Hessischen Landtages. Wir haben also einen Präsidenten heute hier.
Das ist richtig, das ist dir aber nicht entgangen, sondern bin ich erst seit dem 18. Januar und seitdem war ich noch nicht wieder hier.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass ihr heute da seid.
Genau.
Unser Thema ist Entkriminalisierung, Legalisierung von Hanf. Wir wollen sprechen heute über die politische Dimension der Legalisierung oder beziehungsweise der Prohibition von Drogen. Und wir wollen darüber sprechen, dass es immer mehr Initiativen gibt, Städte in Deutschland, die Modellversuche verabschieden wollen. Also zum Beispiel in Kreuzberg, in Berlin gibt's das. Das gibt's in vielen anderen Städten und auch hier in Frankfurt. Und das ist auch der Grund, warum wir Tino eingeladen haben. Und wir wollen sprechen über
die aktuelle Petition der Strafrechtsprofessoren in Deutschland. Und zwar haben es 122 namhafte Professoren dafür unterzeichnet, eine Resolution an den Deutschen Bundestag einzureichen, die auf die Notwendigkeit der Überprüfung und das aktuelle der Drogenpolitik hinzuweisen, indem sie, da wird ausführlich begründet, warum eine Entkriminalisierung von Cannabis und Hanf sinnvoll wäre.
Was führen die denn da an Argumenten an?
Genau, also der sogenannte Schildauer Kreis ist das, der hier formuliert. Zunächst mal weltweit hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten gezeigt, wie erfolglos die strafrechtliche Bekämpfung von Drogennachfrageangebot ist. Insbesondere einfach diese am meisten konsumierte illegale Droge Marihuana. Und hier führen sie beispielsweise an, dass der Taliban-Terrorismus in Afghanistan sich finanziert aus Schwarzmarkt mit Heroin und Haschisch vor allen Dingen auch. Es sind tausende Tote im Krieg der Drogenkartelle in Mexiko. Also das Ganze hat ganz
Kolumbien kann man da auch nennen. In den letzten Jahrzehnten war das ja auch Medellin-Kartell auch in allen Medien vertreten.
Genau, also letztendlich geht es darum, dass diese Schattenwirtschaft zeigt, dass eine Prohibition nicht die Folgen hat, die man sich wünscht, nämlich dass hier Konsum eingedämmt wird und sondern dass hier ein Schwarzmarkt floriert, der anders bekämpft werden kann.
Und darauf werden wir dann später auch nochmal in der Sendung eingehen, dass aber auch sozusagen diese Prohibition, wie du jetzt auch gerade eben erklärt hast, destabilisierende Verhältnisse in der Welt eher befördert, als dass es sie bekämpft und diesen Verbrechern und Drogenhändlern und Mördern und Kriegstreibern eigentlich in die Hände spielt.
Ganz genau. Und letztendlich ist es auch so, wird unsere Gesellschaft geschadet, weil sich hier die Macht auf der nicht beim Staat ist, der kontrollieren kann, der einen der kontrollierte Abgabe machen kann, vor allen Dingen große Steuereinnahmen, sondern der hier diese Prohibition sorgt dafür, dass der Schwarzmarkt hier unsere Gesellschaft so untergräbt und Konsumenten, die jetzt, ich sag mal, ganz normale Leute kriminalisiert werden und stigmatisiert werden.
Dagegen wendet sich dieser Schildauer Kreis auch. Die sagen auch, dass wenn junge Menschen in dem frühen Lebensabschnitt mit Cannabis irgendwo aufgegriffen werden zum Beispiel und dann verurteilt werden, haben sie ein Stigma oder einen Stempel fürs ganze Leben abbekommen. Und das sehen die, dass das eigentlich ein unverantwortlicher Umgang mit Lebensläufen ist. Und das wird auch in dieser Resolution kritisiert. Und diese Resolution ist auch beim Bundestag abgegeben worden, soweit ich weiß, oder Petitionsantrag. Hast du herausbekommen, was daraus geworden ist?
Soweit ich weiß, ist jetzt der aktuelle Stand, dass die Enquete-Kommission jetzt nicht gebildet wurde. Das Ganze ist natürlich das Ziel und zurzeit geschieht vor allem in örtlichen Verbänden etwas, unter anderem auch in Frankfurt, um da an dieser Stelle schon hinüberzuleiten.
Ja.
Wir haben hier im Studio den Tino von den Grünen aus dem Ortsbeirat 1 und ein entsprechender Antrag.
Und man muss vielleicht noch erwähnen, die Ingrid ist Mitglied im Ortsbeirat 9,
okay,
auch hier in Frankfurt.
Genau, und ein entsprechender Antrag, also gegen die Prohibition von Cannabis, wurde jetzt in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht von euch, Tino.
Ja, richtig.
Genau.
Wenn du bitte versuchst, vorne reinzusprechen. Das Mikrofon, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt 6 Personen hier im Studio und wir teilen uns 4 Mikrofone. Und von daher müssen wir da immer mal ein bisschen die Kulissen schieben. Tino, bitte.
Ja, also erstmal super Einleitung. Finde ich super, dass ihr die ganzen Punkte auch so anspricht. Mit den Strafrechtsprofessoren habt ihr ja angefangen. Und da habe ich quasi auch mit dem Antrag erstmal versucht anzusetzen. Und zwar war unser Gedanke der, dass wir jetzt nicht mit Recht auf Rausch oder anderweitig eher hippiesken Allüren argumentieren wollen, sondern tatsächlich mit dem BTMG, welches ja vorsieht, dass es selber die Kontrolle über den Verkehr mit Betäubungsmitteln ermöglichen und quasi erklären soll. Allerdings ist halt die Tatsache die, dass wenn man etwas verbietet, wird dadurch ja gerade das, was das BTMG eigentlich machen sollte, und zwar den Verkehr kontrollieren, eigentlich erschwert. Und das führt zu den von euch bereits genannten Problemchen, dass eben organisierte Kriminelle, und da gibt's auch hier in Frankfurt genügend, also ich denke da an die Hells Angels und andere kriminelle Gruppierungen, die trotz Verbots immer noch ein starkes Chapter hier haben, das sind genau die Menschen und die Kriminellen, die davon profitieren, dass es immer noch konservative Geister gibt, die der Meinung sind, dass ein Verbot irgendwas nützt.
Wie sah denn jetzt der Antrag von euch aus? Das hat ja auch dann in den anderen Medien für für großes Aufsehen gesorgt. Und ihr seid ja auch nicht die Einzigen. Also der Ortsbeirat 9 ist da zumindest auch aktiv. Antrag hat der Ortsbeirat 9 leider noch nicht formuliert.
Doch.
Oder
doch.
Ja, ist abgegeben worden. Entschuldigung. Ja.
Also
und der Ortsbeirat 3 habe ich erfahren. In Bornheim ist da auch aktiv. Tino, bitte entschuldigen.
Genau. Nee, gar kein Ding. Also im Neuner hat die Ingrid den ja schon eingebracht. Da ist es leider nicht mehrheitlich beschieden worden, aber ich denke, sie lässt da nochmal was folgen. Ich habe jetzt auch aus dem Vierer und aus dem Dreier eben gehört, dass sich hier in Frankfurt bei uns auch was tut. Ich habe den Antrag als Ortsbeirat für den Ortsbezirk 1 ja auch nur für den Einser formulieren können. Das habe ich getan. Und das sind halt die 3 Punkte wichtig, dass ich A gefordert habe, dass wir legale Verkaufsstellen hier im Bezirk haben wollen. Das kam vor allem, wenn man hier bedenkt, was an der Konstabler Wache früher abgegangen ist, eigentlich jetzt immer noch abgeht mit den illegalen Verkaufsstellen. Da stehen ja 30 bis 40 Leute jeden Abend rum. Da wurde für wirklich unheimlich viel Geld Beleuchtung und ein Sicherheitskonzept irgendwie sich so vorgestellt und ausgedacht. Und was passiert? Das verlagert sich 50 Meter weiter auf die andere Straßenseite. Jetzt wird da nach einer neuen Beleuchtung geschrien. Aber es ist doch klar, dass wenn wir da besser beleuchten, ich meine, tolle Beleuchtung ist schön, bin ich auch dafür. Aber das wird einfach nur das Problem um weitere 50 Meter entweder zurück an die Konstabler verlagern oder Richtung Uhrtürmchen oder irgendwo hin.
Ja, in andere Bereiche der Innenstadt.
Genau. Und Fakt ist ja der, dass wir gesagt haben, wenn wir das schaffen, dass wir hier legale Verkaufsstellen einrichten, und da gibt es auch quasi sowas wie einen juristischen Winkelzug über das BTMG Paragraph 3 Absatz 2.
Kannst du das bitte mal erklären?
Ja, da kann man quasi eine Regelung beantragen, also eine Ausnahmeregelung beantragen beim Bundesinstitut für Arzneimittel. Und das ist quasi das, womit wir jetzt den Gesundheitsdezernenten, in unserem Fall die Dezernentin Rosemarie Heilig, zufällig eben beauftragt haben über die Mehrheit im Ortsbezirk 1 dieses Antrags, der ja selber beinhaltet auch, dass eben diese Verkaufsstellen von uns noch nicht definiert sind, sondern es sollte sich ein Gremium bilden, also ein runder Tisch aus Konsumenten und Versorgern und Spezialisten, Ärzten, die, alle die da einfach mal gefragt werden sollten. Aber mir wird das Niedrigschwelligkeit, die wäre mir so wichtig, dass wirklich Versorger und Konsumenten da auch zu Wort kommen, weil das die sind, die einfach da den meisten Plan haben und die sollen ausarbeiten, wie das Ganze aussehen soll. Es wird ja immer von Coffeeshops gesprochen, aber in dem Antrag kommt zum Beispiel das Wort Coffeeshop nicht einmal vor. Wir reden von Verkaufsstellen, das heißt nicht, dass dort konsumiert wird, aber es sollte eine Beratung geben, es sollte natürlich die Abgabe an Minderjährige verboten sein und das ist der nächste Punkt, wenn ich den noch kurz ausformulieren darf. Ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, die ganzen Leute, die ganzen Dealer, meist Migrationshintergrund an der Konstabler und drumherum, aber nicht nur dort, auch an anderen Parks hier in Frankfurt. Wenn die nur noch an Minderjährige verkaufen können, weil Erwachsene sich legal mit Beratung ihr Zeug sauber und top in Qualität, in bester Form legal kaufen können, mit Steuern drauf, dann lohnt sich's für die Leute nicht mehr, wegen 2, 3 17-Jährigen dort nochmal zu stehen und 20, 30 Euro Hasch loswerden zu wollen. So könnte man diesen Sumpf aus Drogenverkauf und illegalem Erwerb zum Austrocknen bringen, indem wir es einfach legalisieren und uns den großen Reibach noch dazu damit machen.
Letztendlich sorgt ja auch die aktuelle Regelung, zum Beispiel an der Konstablerwache, ja nur dafür, dass die Bürger massiv videoüberwacht werden, auch wie sonst sind. Und vor allen Dingen, was du auch angesprochen hast, dass eine Aufklärung, eine sinnvolle Prävention auch verhindert wird, dadurch, dass es solche Gespräche gar nicht geben kann, wie du gerade erwähnt hattest, mit Experten in kontrollierten Abgaberäumen.
Ja, wir haben ja aber auch noch jemanden von der Landespolitik hier. Wollte ich mal überleiten zum Ulrich. Die Linkspartei hat ja da eine ganz dezidierte Position bezogen, schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren auf eurem Parteitag. Entgegen den anderen Parteien, gut, die Grünen sprechen sich teilweise noch dafür aus. Wenn man die Führungsebene hört, dann ist das Thema für die meisten schon durch. Also Frau Künast hat das irgendwann in einem Interview mal ganz erbost gesagt, das Thema ist doch eigentlich durch, scheint nicht so zu sein. Bei den Piraten, die haben sich das auch irgendwie auf den Fahnen geschrieben, haben wir heute aber nicht hier, aber wir haben Ulrich hier. Ulrich, vielleicht kannst du da mal ein, zwei Punkte aus Sicht von der Linkspartei ergänzen.
Ja, also gut, wir sagen ganz klar, Prohibition hat noch nie funktioniert. Die hat bei Alkohol nicht funktioniert und die funktioniert bei anderen Drogen auch nicht. Ganz besonders krass ist es natürlich, wenn es jetzt um Cannabis geht, weil dort die heilsamen Wirkungen, natürlich auch die Rauschwirkungen, die Probleme bei weitem zu übertreffen scheinen. Unsere Argumentation ist vor allen Dingen, das ist eben von euch auch schon angesprochen worden, in dem Moment, wo ich die Drogen illegalisiere, habe ich das Problem Schwarzmarkt, habe ich das Problem kriminelle Beschaffung, habe ich das Problem kriminelle Erzeugung und kriminellen Transport. Um da dran zu gehen, müssen wir als Staat sagen, nein, es ist legal zu konsumieren. Man muss sich dann über Altersgrenzen unterhalten, selbstverständlich. Aber Schnaps darf ein Minderjähriger auch nicht kaufen. So einfach ist die Welt manchmal. Und den Vorteil, den wir dann haben, ist, ich würde da gar nicht mal so auf die Steuereinnahmen schielen, wobei in anderen Ländern das ganz erhebliche Steuereinnahmen sind, sondern vor allen Dingen darauf zielen, dass wir dann auch in Verantwortung für Konsumenten eine Qualitätskontrolle der Produkte machen können, weil teilweise wird ein solcher Ramsch und Mist auch verkauft und dann natürlich auch konsumiert, dass das die eigentliche Gesundheitsgefährdung ist. Und dann können wir als Staat einschreiten.
Ich möchte da nochmal auch der Hanfinitiative jetzt das Wort geben. Es geht ja nicht nur darum, dass man das irgendwo kaufen kann, weil das kostet ja auch Geld, auch wenn es legalisiert ist. Und Geld hat ja nicht jeder in Hülle und Fülle. Bei der Hanfinitiative gibt es ja auch die Bestrebung, diese Marihuana, Social Marihuana Clubs, so wie das es in anderen Ländern gibt, eventuell, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, das zu legalisieren, den Eigenanbau auch. Also das nicht nur über staatliche Kontrolle zu machen, sondern den Bürgern auch zu sagen, ihr habt die Möglichkeit, für euch selbst den Anbau zu betreiben. Und habe ich vorhin vergessen, entschuldige Ingrid, die Ingrid hat aufgrund einer chronischen Erkrankung ein kleines Sprachhandicap und wir haben uns nochmal darauf geeinigt, dass wir das hier auch nochmal sagen, dass das von vornherein klar ist. Aber Ingrid, bitte, wir werden dich auf alle Fälle gut verstehen.
Ja, also die Grundlage unserer Überlegung ist, wer seine Pflanze selber raucht, der wirft kein Gift drauf. Der zweite Schritt ist, Konsumenten, die gerne anbauen würden, sollen die Möglichkeit bekommen, gemeinsam anzubauen. Die dritte Phase ist, Leute, die gerne über diese Schiene versorgt werden wollen, aber keinen grünen Daumen haben, können sich anbauen lassen. Wir eröffnen den Behörden also jederzeit die Möglichkeit, dass sie reingucken können, damit sie auch kontrollieren können, dass kein Scheiß passiert. Und ja, es scheitert halt dran, dass immer noch versucht wird, einen Eigenanbau möglichst zu verhindern. Mhm. Patienten, die sich ihr Medikament nicht leisten können, dürfen nicht anbauen, gehen im Knast. Ansonsten geht jeder andere halt auch in den Knast, der anbaut. Und das wäre halt einer der Schritte, da ein bisschen ranzugehen und auch die Schadstoffe, die Streckmittel zurückzudrängen.
Letztendlich wäre ja auch so ein Cannabis Social Club so ein Modellversuch, dass der wäre ja so geregelt, dass es dadurch keinen Handel geben würde, weil die Mengen so beschränkt werden und auch beim Eintritt und Austritt, dass man jeweils für seinen Eigenbedarf eine konkrete Menge beziehen darf und anbauen darf und auch nur das für sich behalten kann, dass da gar nichts darüber hinaus passieren kann. So habe ich das verstanden.
Ja, stimmt. Also ich stelle halt meine Pflanze da in die Räumlichkeiten, ziehe die groß und ich bekomme natürlich auch die Ernte. Und ich weiß von vielen spanischen Cannabis-Social-Clubs, dass halt durchaus eine Abgabebeschränkung ist.
Aber es ist ja so, also so ein Club oder so ein Verein, sage ich, ist ja nicht unbedingt für jeden eine Lösung. Also wie ist es denn mit den Leuten, die sagen, ich will in keinen Club gehen oder ich habe einfach auch nicht die Möglichkeit, weil ich vielleicht irgendwo wohne, wo es so keinen so einen Club gibt und das für mich viel zu weit ist und ich möchte mein Zeug einfach selber anbauen. Also ist das auch eure Forderung, dass man also das komplett freigibt? Wahrscheinlich ja. Armin, möchtest du dazu was sagen?
Ja, so, es sind ja gerade die Cannabis-Sozialclubs angesprochen worden. Ich persönlich finde das eine gute Möglichkeit. Für mich persönlich wäre es jetzt nicht so positiv, weil ich mich da registrieren lassen muss. Und das möchte ich nicht. Das muss ich ja beim Alkohol, wenn ich den kaufe, auch nicht. Und wenn wir jetzt gerade von den 122 Strafrechtsprofessoren reden, die haben die Freigabe von Cannabis gefordert im Hinblick auf Besitz, Konsum, Anbau und Handel. Das heißt praktisch die komplette Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich fordere. Und da muss ich sagen, es gibt gerade unter den Polizeibeamten, wenn ich die mal ansprechen darf, viele Prohibitionisten, die scharf drauf sind, uns die Handschellen anzulegen. Es gibt aber sicherlich auch schon sehr viele Polizeibeamten, die endlich ihre Scheuklappen ablegen und klar sehen. Ja, und ja.
Da sieht man ja auch schon, wenn wir gerade beim Thema Polizei sind, das ganze Geld, was die Strafverfolgung kostet, das ist ja noch viel erheblicherer Betrag als mögliche Steuereinnahmen durch einen kontrollierten Verkauf. Das würde man einsparen und könnte investieren in Bildungsarbeit, in Prävention, in sinnvolle gesundheitspolitische Bestrebungen.
Ja, lass uns doch gerade nochmal über diese Ebene mit der Strafrechtsverfolgung. Es gibt auch viele Polizisten, die sagen, dass man da andere Wege finden muss, weil letztendlich werden die Leute gebunden, also ich meine, die Polizei, die Kräfte, die Polizei hat, gebunden, um jeden kleinen Konsumenten zu verfolgen. Und die Leute, die tatsächlich Straftaten begehen, also die dann auch im Gefolge von dieser Drogenprohibition entstehen, also wie Menschenhandel oder Gewalttaten, wie man ja auch, muss man gar nicht ins Ausland gehen, kann man auch bei uns finden. Du hast die Hells Angels angesprochen, Tino. Und da ist natürlich auch, dass die Polizei sagt, auch die Gewerkschaft der Polizei, dass wir hätten gerne weniger Arbeit oft in diesem Zweig, damit wir uns tatsächlich den Problemen widmen können, die auch dann relevant sind. Ich würde aber jetzt gerne nochmal bei dem Punkt bleiben, was das für gesellschaftliche Auswirkungen auch hat, diese Prohibition. Und meine Frage da an den Ulrich nochmal richten, Ulrich Wilken. Ulrich, das hat ja destabilisierende Effekte für ein Gemeinwesen, für ein Sozialwesen. Also wir haben es ja vorhin mal ganz kurz angesprochen, Stichwort Mexiko und andere Staaten. Könntest du vielleicht mal durchdeklinieren, was das bedeutet, wenn diese Prohibition aufgehoben würde? Mit welchen Problemen, also Menschenhandel, Waffenhandel und ähnlichen Straftaten, auch Taten gegen die Menschenwürde, könnte man sich denn da auseinandersetzen? Und was würde man eventuell auch dabei gewinnen? Vielleicht auch, dass also man den... Aber sag du bitte.
Naja, auf jeden Fall ist es in den Anbaugebieten so, dass dort unter starker Repression selbstverständlich auch Krieg um die Anbaugebiete geführt wird. Das ist ganz klar. Der Anbau ist in den meisten Fällen auch, naja, sagen wir mal, bestenfalls toleriert, aber nicht unbedingt erwünscht von den Staaten, in denen es geschieht. Und wenn dann große Kartelle, die dann vor allen Dingen aber in den Heroinbereich gehen, das sind Staaten im Staate dort, die haben sich ihre eigene Gerichtsbarkeit, die haben sich ihre eigene Armee aufgebaut. Das sind alles Probleme, die man im globalen Maßstab unterbinden kann, wenn wir sagen, wir kommen zu einem kontrollierten und vollkommen legalen Umgang mit allen Drogen. Die meisten Drogen sind ja legal. Hier im Raum wahrscheinlich unstrittig, dass die Legaldrogen nicht unbedingt weniger gefährlich oder gesundheitsschädlich sind als zum Beispiel Cannabis. Aber es hat natürlich nach wie vor, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung in der Einschätzung der Polizei, also es hat natürlich auch einen Repressionsapparat hier zur Folge. Zu viel Spaß dürfen wir am Leben auch nicht haben. Das ist jetzt vielleicht ein etwas Hippie-Ansatz, aber ich möchte trotzdem ganz deutlich sagen, das sind natürlich auch alles Spaßbremsen und das ist leider nun eben auch mal Funktion von Polizei.
Ja, Tino, du möchtest darauf was antworten.
Ich wollte nur ergänzen, also er hat es quasi schon so vorsichtig ausgedrückt, der Ulrich, aber ich bin da eigentlich ganz nah bei ihm. Also wenn man bedenkt, dass auch geringste Mengen Cannabis schon immer gern auch von der Verfolgung zum Anlass genommen wurden, um zum Beispiel politisch querdenkende, nicht so liebsame Menschen direkt wegen 2 Gramm Hasch mit aus dem Verkehr zu ziehen, wo dann quasi das politische Problem, also mit der Meinung dieser Person also quasi immanent war, aber dann quasi über Cannabis der Typ erst verknastet wurde, dann hat der Ulrich da absolut recht.
Ja, und herzlich willkommen zurück zum AWS-Magazin nach ganz kurzer Songpause zum Thema Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis und Hanf. Ingrid, du hast einen Begriff eingebracht, die Dietrich-Funktion. Also
ja,
zum Öffnen von Türen. Was meinst du damit?
Also das BTMG, die Prohibition, die gibt halt jeden Polizisten das Recht in die Hand, unter Gefahr in Verzug in jede Wohnung einzudringen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann etwas rechtsgerichteter Beamter kommt und so das Bücherregal anguckt, dass ich dann gerade wegen besonderen die nix herauszusuchen habe. Mhm. Also, und diesen Dietrich will die Staatsmacht halt auf keinen Fall aus der Hand geben.
Wir hatten jetzt noch gerade in der Musikpause kurz gesprochen, dass wir nochmal auch auf die Reaktionen sprechen wollen. Also das ist ja, es gab ja den Frankfurter Weg mit der Einrichtung der Druckräume, die also auch die Situation für die Heroinabhängigen in Frankfurt deutlich entspannt hat, also was die gesundheitliche Situation anbetrifft. Das Elend auf der Straße, wer sich an die 90er, 80er Jahre hier in Frankfurt erinnern kann, der kriegt heute noch Gänsehaut, was mit den Menschen dort passiert ist. Und man könnte also im Prinzip auch von einem Frankfurter Weg sprechen, wobei das ja also national so nicht ist, auch international, da gibt es ja also Kreuzberg, du hast gerade gesagt, in der Schweiz gibt es Projekte, also überall. Wie ist denn die Reaktion jetzt im Stadtparlament gewesen? Ja, Tino, da gab es ja auch eine Anhörung. auf euren Antrag?
Jo, also die Anhörung im Ausschuss, den dazugehörigen, die wurde jetzt erstmal nach längerer Debatte vertagt, weil von Seiten der Grünen jetzt Ende des Jahres eine, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man das nennen soll, so ein Drogentag quasi, also eine Fachtagung zu dieser Drogengeschichte organisiert wird, und da will man sich weiter ausbreiten. Hier in Frankfurt ist es halt äußerst interessant, natürlich auch aufgrund der Koalitionslage mit Schwarz-Grün. Da sieht man halt, dass die Grünen natürlich sehr dafür sind. Die CDU, konservativ, wie sie nun mal ist, sehr dagegen. Hat man ja auch bei der Abstimmung gesehen im Ortsbezirk 1. Die einzigen, die geschlossen dagegen gestimmt haben, obwohl etliche Redner von der AIDS-Hilfe, vom HAM-Verband und so weiter und so fort im Grunde darum gebeten haben, dem Antrag zuzustimmen, damit weiter darüber debattiert werden kann. Man hätte ja auf dieser Sitzung nicht für die Legalisierung gestimmt, sondern nur darum, dass das eine Runde weitergeht. Es gab dann zum Glück diese Mehrheit, aber das ging genauso wie auch bei der Kollegin Wun hier, immer nur gegen die Stimmen geschlossen der CDU-Fraktion. Und da sehe ich echt ein Problem. Da muss man echt nochmal auch auf die CDU zugehen und da gucken, weil es gibt genügend Strafrechtler auch bei der CDU, es gibt Mediziner bei der CDU und auch Sozialwissenschaftler, die sollten sich dieser Problematik nicht so ignorant versperren, finde ich. Und das ist hier ein ernstzunehmendes Problem, was die Durchführung von diesen Sachen angeht. Und wenn ich da nochmal kurz ausholen darf, warum von Bundesebene wenig kommt: Wir haben jetzt eine Profispitzen-Super-Drogenbeauftragte, Marlene Mortler. Die Frau ist, wenn ich das so sagen darf, für mich die Drogeninkompetenz in Person. Für die ist alles, was verboten ist, zu Recht verboten. Das ist wohl verboten, hat einen Grund und darf auch gar nicht mehr irgendwie geändert werden. Und deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass jetzt immer mehr auch aus den Regionen und aus den einzelnen Lokalen eben Bestrebungen kommen, die quasi sich an die Bundesregierung wenden und sagen, hier Leute, ein bisschen was müssen wir verändern, weil Justiz, Verwaltungsapparat, die Behörden kommen wegen halben Gramm Geschichten an Hasch nicht mehr hinterher.
Könnte es aber auch vielleicht sein, dass also die Prohibition von Drogen ja im Allgemeinen, nicht nur Cannabis, ja auch die bestimmten Menschen auf dieser Welt in die Hände spielt, also eben Kartellen, dass da die Politik eventuell sogar einen Profit davon haben könnte, die nationale Politik, die internationale. Ulrich, ist natürlich eine gewagte Einschätzung, aber manchmal hat man den Verdacht, dass diese Zusammenhänge, die da bestehen, ich sag mal so, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Naja, also ich wäre jetzt nicht sehr überrascht, wenn durchaus auch deutsche Unternehmen da massiv Geld mitverdienen in diesem illegalen Geschäft. Das wäre meines Wissens nach das einzige illegale Geschäft, was Deutsche da nicht machen täten. Ich glaube aber, A, können wir da keine Rücksicht drauf nehmen, sollten wir auch keine Rücksicht drauf nehmen, sondern da uns dann auch unsere eigene Hoheit zurückholen, unsere eigene Entscheidungsfähigkeit. Und wenn, wie der Tino das jetzt eben gesagt hat, wenn man so eine Lücke im Betäubungsmittelgesetz hat, dann ist das natürlich vielleicht mal erst nur ein kleiner Stachel, aber ein Öffner, eine Öffnung in eine tolerantere Gesellschaft auch wieder hinein. Also die Diskussion nach dieser Initiative ist ja breit in den Medien schon mal aufgenommen worden. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals so viel in eine Zeitung, also in allen Zeitungen, egal aus welcher Ausrichtung, diese Diskussion jetzt wieder aufgenommen zu haben. Und ich finde es dann auch richtig, dass in dieser Diskussion durchaus auch die Probleme benannt werden, die jedweder Drogenkonsum mit sich bringt. Also ich plädiere dann dafür, da lieber das Zepter in die eigene Hand zu nehmen, und wenn ich irgendjemandem damit ein illegales Geschäft kaputt mache, naja, dann hat er halt gelitten.
Okay, da ist man ja dann auch ganz schnell schon an dem Auslöser dieser aktuellen Debatte, letztendlich was in den USA geschieht und was in Uruguay geschehen ist, was ja dann in den Medien teilweise als Kifferparadies gefeiert wurde, worum es aber überhaupt nicht geht, sondern im Dezember 2013 wurde in Uruguay der Feldversuch oder Experiment gestartet, den Anbau, Verkauf zu legalisieren, wobei auch das noch recht problematisch ist. Ich habe ja heute auch gelesen, wo wir wieder beim Thema Unternehmen sind, die daran mitverdienen, Wirtschaft, dass es schon Gespräche zwischen Monsanto und dem Präsident Uruguays gegeben hat, wo es dann schon um gentechnisch verändertes Saatgut gegeben hat, wo das dann herkommt für diesen kontrollierte Abgabe. Also auch das ist noch schwierig und sicherlich kein Kifferparadies, aber ein Ansatz, weil dort einfach das Kartell so groß ist und solche Kriege geführt werden, überhaupt in ganz Lateinamerika, um den Anbau von Haschisch.
Ja, also einmal das, aber die Drogenproblematik bleibt ja nicht beschränkt auf Cannabis oder auf Haschisch oder auf Marihuana, was eigentlich alles dasselbe ist, sondern es geht ja auch um Kokain, um Heroin, um Ecstasy und andere Drogen. Und da ist natürlich der Ansatz zu sagen, wir legalisieren alles und versuchen damit einen gesellschaftlich verträglichen Umgang herzustellen, bedeutet natürlich auch sowas wie eine Revolution der Zustände. Und daran arbeiten ja eigentlich schon seit etlichen Jahren die lokalen Hanfinitiativen. Also es gibt ja auch diesen Global Marihuana Marsch, der international mittlerweile Bestand hat und der über Hunderttausende von Menschen in Lateinamerika auch auf die Straßen bringt. Der findet immer am ersten Wochenende im Mai statt. Wird dies Jahr auch in Frankfurt am 3. Mai stattfinden. Dazu kommen wir noch. Weshalb ich das jetzt aber nochmal anbringe, geht mir eher darum, ich möchte den Frankfurter Aspekt nochmal mit reinbringen. Also wir stehen ja nicht außerhalb der Welt. Wie ist jetzt das weitere Vorgehen? Also so wie ich dich jetzt erlebe, Tino hier oder auch euch von der Hanfinitiative und auch Ulrich, gibt es ja doch da ein Anliegen, eine Veränderung herbeizuführen. Also wenn das jetzt so erstmal auf die lange Bank geschoben ist, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn also jetzt die Gesundheitsdezernentin sagt, ja, habe ich doch nicht so das Interesse da, diesen Schlupfwinkel, ja, gehen wir mal die Frage an Tino, was für Möglichkeiten, oder an die Runde, und Tino kann ja anfangen, was für Möglichkeiten gibt es denn dann, da weiter dran zu arbeiten?
Gut, also dazu will ich jetzt in der Stelle mal tatsächlich sagen, also unsere grüne Dezernentin scheint ja tatsächlich kein Problem mit einer mit einer Legalisierung zu haben. Also die ist ja da dafür. Jetzt gibt's natürlich aber eben diese koalitionären Mehrheiten, die da auch geschaffen werden müssten innerhalb einer Stadtverordnetenversammlung, die vielleicht problematisch sein könnten als eine grüne Einzelmeinung. Aber Menschen wie die Ingrid und der Armin hier links und rechts von mir, die sind das seit Jahren auch schon dabei. Ich glaube ja sowieso, dass egal welche größere Veränderung wir in einem demokratischen Rechtsstaat anstreben, es klappt eigentlich nie nur auf der Straße oder nur durchs Parlament. Es muss da immer so ein Hand in Hand sein. Es ist wichtig, dass Menschen wie Ingrid und Armin auf Menschen wie Ulrich und mich Druck ausüben können von der Straße aus, damit sich in den Parlamenten, egal ob es ein kleiner Ortsbeirat ist oder vielleicht im Landtag, wo er sitzt, oder bis zum Bundestag, damit sich da auch was verändert. Das Parlament greift ja auf, was die Bevölkerung ihm sagt eigentlich. Also und genauso läuft es dann auch weiter. Also ich denke, dass wir prinzipiell auf einem guten Weg sind, was die Legalisierung angeht, weil einfach die wissenschaftlichen Fakten, also die Statistiken, wenn man bedenkt, in Holland ist es seit Jahrzehnten toleriert, nicht legal, das ist ein Unterschied, toleriert, und da kann man in den Coffeeshop reingehen und aus 18 verschiedenen Sorten Gras aus dem Menü und 10 Sorten Hasch, und da kiffen weniger Leute als in Deutschland. Ja, das sollte einfach den Leuten hier zu denken geben, und ich glaube, wir sind jetzt langsam soweit. Die nächsten 2-3 Jahre werden Veränderungen anstehen. Ich will jetzt eigentlich gar nicht groß sinnieren, was wäre, wenn nicht, weil ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir jetzt soweit sind. Die Strafrechtsprofessoren, die jetzt mehrmals genannt wurden, das sind wirklich Schwergewichte. Das sind Schwergewichte, das sind keine Hippie-Kiffer, die man da jetzt mal auslachen kann irgendwie so nebenbei, sondern das sind Menschen mit Einfluss und einem Standing und mit einem wissenschaftlichen Status, der stark auch an die konservativen Kräfte vermittelt, dass es nicht eben um Rauschzustände und um Party geht, sondern wirklich um Jugend- und Konsumentenschutz und um Gesundheitspolitik, denn nichts anderes ist das ja. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Und ich denke, die werden darauf anspringen.
Ich wollte jetzt nochmal Ulrich die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern, weil er hat jetzt gleich noch einen Termin im Anschluss und hat sich also unsere Sendung hier noch aus dem Kreuz geleiert, hier dabei zu sein, und wollte ihm jetzt nochmal die Möglichkeit geben, dazu was sagen zu können, bevor er sich dann von uns verabschiedet.
Also ich sehe das schon genauso, dass gesellschaftliche Realitäten, gesellschaftlicher Druck notwendig sind, um ja offizielle Politik und damit auch Gesetzgebung zu verändern. Wobei das in diesem Fall natürlich auch nochmal eine Geschichte ist, wir haben da ein hoffnungslos veraltetes Strafrecht, mit dem zu tun ist, das sprechen die Professoren natürlich auch an, sodass da also auch sowieso eine Notwendigkeit besteht, mal drüber zu gehen, jetzt mal jenseits von einer Änderung des Konsumverhaltens und Änderung der Offenheit in der Gesellschaft. Das sehe ich dann genauso, da müssen wir weiter dran arbeiten, dass solche aus meiner Sicht eben fortschrittlichen, freiheitlichen, auch die Freiheitsrechte der einzelnen Menschen betreffenden Dinge durchgedrückt werden. Nur muss man, und die Bemerkung kann ich mir jetzt nicht verkneifen, wenn man entsprechende Mehrheiten hat, was anders zu tun, die auch wahrnehmen und nicht mit der CDU ins Bett gehen.
Wirklich, ja.
Danke für deinen Beitrag. Machen wir weiter mit einer kleinen Musikpause.
Ja, da sind wir wieder zurück. Oder nein, wir sind immer noch da. Wir waren gar nicht weg. Der Einzige, der uns jetzt die Runde hier verlassen hat, ist Ulrich Wilken von der Linkspartei. Nochmal vielen Dank an ihn, dass er hier war, dass er sich die Zeit genommen hat. Aber wir sind ja noch in großer Runde hier. Ingrid von der Hanf-Initiative Frankfurt und der Armin. Und Tino von den Grünen vom Ortsbeirat 1 in Frankfurt ist auch noch da. Und wir hatten es ja, ich hatte es vorhin ja mal kurz angesprochen, Hanf-Initiative, Global Marihuana Marsch. Vielleicht könnt ihr, wir haben ja jetzt das ist die dritte Sendung, die wir hier schon zusammen machen, Ingrid, glaube ich, ja. Mhm. Vielleicht könnt ihr trotzdem noch mal ein bisschen was, nachdem wir so diese politische Ebene und dieses ganze gesellschaftspolitische Gedöns, was auch wichtig ist, also kein Gedöns, einfach mal durchgearbeitet haben, jetzt noch mal ein bisschen über die Hanf-Initiative sprechen. Und ihr habt da ja auch wieder was vor nächstes Wochenende.
Ja, wir haben die Hanf-Initiative vor 10 Jahren gegründet. Und veranstalten seitdem auch den Global Marihuana Marsch. Dieses Jahr wird er am 3. Mai stattfinden, beginnend um 14 Uhr am Willy-Brandt-Platz. Der Global Marihuana Marsch ist eine Sache, die aus den Staaten kommt. Es beteiligen sich mittlerweile weltweit so 350 Städte. In Deutschland allein haben wir es dieses Jahr auf 19 Städte geschafft. In Österreich wird es Demos geben, in Tschechien etc. pp. Und ja, wir gehen halt so lange auf die Straße, bis sich endlich was ändert. Natürlich ist das GMM nicht das Einzige, was wir machen. Wir hatten in diesem Jahr den ersten 420 veranstaltet hier.
Was ist das bitte, 420?
420 ist quasi der Kifferfeiertag.
Ah, also am 20.04.
Ja.
420 kommt aus dem Englischen und steht für 24 Stunden am Tag. Also das sind quasi okay, die dauerbereit sind.
Ich habe jetzt an April gedacht.
24/7 ist quasi ja. Die 24.
Am 20.04. ist so.
Ja, okay, gut. Auch am 20.04. passt also dazu. Ja, Entschuldigung, das habe ich irgendwie, der Moderator hat dich unterbrochen. Aber wir waren ja dabei, also ihr veranstaltet den Global Marihuana Marsch, ihr trefft euch, wo hast du gesagt, Willy-Brandt-Platz?
Ja.
Ich habe die Uhrzeit nicht richtig verstanden.
14 Uhr.
14 Uhr war das. Und das ist jetzt wann? Habe ich auch wieder vergessen.
Am 3. Mai.
Am 3. Mai.
Also diesen Samstag. Und wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und wir eine bunte, laute, spaßige Demo veranstalten können.
Also ihr zieht durch die Stadt und dann ruft ihr, was ruft ihr da? Gebt das Hanf frei oder wird das, also ihr habt ja da eure Leute haben, die da bestimmt die was machen. Habt ihr da auch irgendwie dann ein Programm? Gibt es eine Abschlusskundgebung?
Ja, wir haben natürlich eine Stadtkundgebung, wir haben eine Zwischenkundgebung vom Gericht, eine Zwischenkundgebung vom Gesundheitsamt und natürlich haben wir eine Endkundgebung. Die wird auch im Willy-Brandt-Platz stattfinden. Und auf dem Willy-Brandt-Platz wird es dann auch verschiedene Infostände geben. Die Grüne Hilfe ist da, Alice Project ist da, ansonsten lasse ich mich mal überraschen, wer sich noch anschließt.
Ja. Die AIDS-Hilfe, habe ich gehört, würde auch mitmachen?
Das ist noch nicht ganz sicher.
Mhm. Und kannst du vielleicht sagen, was für Redner es an dem Tag geben wird?
Ja, wir werden als Eröffnungsrede können wir uns wieder die Dominique Pauli,
die vor 3 Jahren auch schon mal hier im Radio war,
anhören. Die ist Fraktionssprecherin im Römer von der Linkspartei. Für die Linkspartei. Hm? Ja, dann wird ein Stadtverordnetenversammlungsmitglied der Beratender sein. Ja, der Jobe Manski von der Grünen Hilfe.
Den wir letztes Jahr im Interview hier hatten, genau, auch.
Ja, halt, so dass Programm und Namen, die in der Legalizing Scene bekannt sind.
Also ich denke konkret an den Rednern jetzt und an den Ämtern, die da auch irgendwo beteiligt sind, merkt man jetzt auch wieder, dass es wirklich einfach nicht nur um den freien Konsum geht und irgendwie ein Hippie-Gedanke ist, sondern dass es euch auch wirklich ja um medizinische Nutzung geht, dass es um eine gesellschaftsförderliche Maßnahme geht. Konkret bist du ja, soweit ich das verstanden habe, auch angewiesen auf Medizinalhanf.
Ja.
Genau.
Aber ich denke, es geht dabei, zum einen ist das ein Standbein, aber ich habe auch den Eindruck gewonnen bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass es auch genauso für die Leute wichtig ist, die das als Genuss oder als Genussmittel benutzen, dass die halt auch entkriminalisiert werden wollen. Also sozusagen dieser Recht auf den eigenen Rausch, das gehört auch dazu, denke ich. Der Tino hebt die Hand und will was sagen, bitte.
Ja, es ist immens wichtig. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, diese Leute leben in der gleichen Gesellschaft wie die Leute, die ein Jahr lang sich Werbung geben fürs Oktoberfest, um dann dort das wahrscheinlich weltweit größte Drogenzelebrierungsbesäufnis sich zu geben, was man sich nur vorstellen kann. Und für diese Menschen ist es immer schwerer nachvollziehbar, warum sie als Familienväter oder Mütter mit Kindern, mit einem festen Einkommen, mit einem Beruf, mit einem Haus, was einem gehört, warum die wegen einem halben Gramm Hasch plötzlich so viel Angst haben sollten. Nach wie vor ist ja wirklich das Problem, dass oft, also in den allermeisten Fällen, bei den reinen Konsumenten die Strafverfolgung viel mehr Probleme nach sich zieht, als die Substanz, um die es eigentlich geht bei dieser Strafverfolgung. Das geht bei den Schülern, denen ich das sowieso nicht empfehlen würde, das Kiffen, aber es geht prinzipiell schon mal bei Abiturienten los, die zum Beispiel mit einem halben Gramm erwischt werden und da so aus der Balance geschossen werden dadurch, da kriegt das Lehrerkollegium Bescheid, die werden unter Druck gesetzt und das geht weiter bis in Leute, die zum Beispiel ihren Führerschein verlieren, weil die am Donnerstagabend im Freundeskreis einen geraucht haben und Dienstagabend aber kontrolliert werden, 5 Tage später. Und weil es ja keine vernünftige Regelung gibt, müssen die dann ihren Lappen abgeben oder zur MPU. Das ist für einen Menschen, der auf seinen Führerschein angewiesen ist, der Kinder hat, eine Arbeit, einen Beruf, für sowas ist das nicht mal nachvollziehbar. Und der Schaden, den unser rechtliches System dadurch zieht, dass immer mehr Menschen sehen, dass sie einfach ungerecht behandelt werden, und zwar dadurch, dass sie jeden Tag konsumieren, auch jeden Tag kriminell werden, das muss man irgendwie korrigieren. Weil diese Menschen verlieren auch den Glauben an diesen Rechtsstaat früher oder später.
Da sieht man eigentlich auch schon, dass wir quasi keine opferlosen Kontrolldelikte brauchen, die geahndet werden, sondern dass wir letztendlich Verbraucherschutz...
Genau.
Darauf sind wir angewiesen, auf eine... kontrollierte Abgabe und Aufklärung, Informationen, wo du auch gerade bei Schülern warst, das ist oft so ein Thema, da geht es um Experimentieren vielleicht auch mal.
Die beste Droge ist die ich nicht konsumiere, aber wenn ich sie schon konsumiere, dann will ich wenigstens, dass sie mir so wenig schaden kann wie möglich, und darum muss sich der Staat kümmern, finde ich.
Ja.
Ich wollte einfach auch nochmal nachschieben, das geht ja dann also auch nicht nur über Führerschein, sondern das kann ja auch sogar dazu führen, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden, weil gibt's alles und da reicht eigentlich auch schon ein Gramm oder ein halbes Gramm aus. Also zieht eine Hausdurchsuchung nach sich, alles unangenehme Dinge, und die eigentlich nur, hatten wir auch schon in der Sendung gesprochen, Repressionsgeschichten sind, die ja mit der Sache selber wenig zu tun haben. Ich will aber noch einmal... das Wort dem Armin geben.
Ja, ich wollte...
Du hast dich gerade nochmal gemeldet,
die Gelegenheit. Ich habe nicht so viel gesagt, ich muss sagen. Sag, ich habe ein bisschen Lampenfieber, muss ich dazu sagen. Ich wollte mich halt, wie gesagt, nochmal an die Polizeibeamten wenden. Ja, wenn 122 Strafrechtsprofessoren die Cannabis-Legalisierung fordern, dann kann ich mir vorstellen, dass man als Polizist da langsam in Gewissenskonflikte kommt. Deshalb wünsche ich mir, dass die Politik endlich Cannabis legalisiert, um diese armen Beamten endlich von ihrem Gewissenskonflikt zu befreien.
Ja, das wäre schon fast ein Schlusswort.
Schon fast Schlusswort, aber wir haben schon noch einige Minuten.
Ja.
Und ich finde, man könnte auch noch kurz in die USA blicken, wo letztendlich ja genau auch dieses Thema so... welchen Stellenwert in der Gesellschaft oder Akzeptanz hat Alkohol in der Gesellschaft, welchen Cannabis, dass sich da irgendwo langsam auch mal was bewegen kann, da er selbst gesagt hat und indirekt zugegeben hat, das als Jugendlicher auch konsumiert zu haben.
Wer Obama?
Ja, dass das...
Er hat auch inhaliert, weil
Bill Clinton hat er sogar inhaliert.
Wow. Also, er hat konkret erwähnt, Kiffen sei nicht gefährlicher als Alkohol. Und dann wurde natürlich gespottet, yes, we cannabis. Aber ja, trotzdem, ich finde, dahinter ist immer noch eine ganz wichtige gesellschaftliche Dimension. Also darum teile ich auch deinen Appell, Armin.
Danke.
Ja, dann ist das jetzt auch jetzt quasi die Schlussrunde. Ingrid, noch einmal vielleicht an dich die Frage. Du bist da ja schon lange aktiv bei der Hanf-Initiative. Wie ist denn so dein Standing, wenn du dich mit Politikern im Stadtparlament oder auch mit der Polizei unterhältst? Nimmt man dich ernst oder hast du eher das Gefühl, die denken sich, nein, das ist halt die Frau Wund? Oder wie ist da so dein, weil du machst das ja schon lange, die Arbeit, du bist ja quasi Gründungsmitglied der Hanf-Initiative und GMN in Frankfurt.
Ja, also ich fange gleich mal mit der Frankfurter Polizei an. Mit der Polizei hier hatten wir beim GMM oder bei sonstigen Aktionen noch nie irgendwelche Probleme. Bei Infoständen kamen sie teilweise hin und haben die Telefonnummer hinterlegt. Wenn irgendjemand Stress macht, soll ich mich doch nicht freuen, mich zu melden, dann würden sie kommen. Ja, Politiker. In der eigenen Partei bin ich eigentlich relativ weit gekommen. Da treffe ich mich regelmäßig mit Frank Tempel. Das ist der drogenpolitische Sprecher in der Bundestagsfraktion. Wie gesagt, da haben wir einiges so erreicht. Politiker und Politikerinnen aus den anderen Parteien, die einen, ja, die tun es ab, ach, schon wieder die Wunden, und die anderen nehmen mich ernst, weil sie wissen, Blödsinn erzähle ich ihnen nicht, die CDU will es bloß nicht hören. Das sind nicht die, die abwinken.
Ja, dann ist das nochmal ein kurzes Flashlight gewesen, so vom Eindruck von Aktivisten, von einer Aktivistin, einer langjährigen Aktivistin zur Cannabis-Legalisierung. Und ich denke, uns bleibt jetzt übrig, Marcel, uns nochmal artig bei unseren Gästen zu bedanken.
Genau.
Wir danken Ingrid Wunn und Armin von der Hanf-Initiative Frankfurt, dass ihr hier wart. Dann
bedanken wir uns dem Tino, dass er hier war vom Ortsbeirat 1 der Grünen. Und außerdem, den haben wir schon verabschiedet,
Ulrich
Wilken, Vizepräsident.
Vizepräsident. Wir hatten heute einen Präsidenten hier. Ja. wenn auch einen Vizepräsidenten. Und natürlich Landesvorsitzender der Linkspartei und Mitglied im Landtag. Und zum Schluss als Rausschmeißer haben wir noch einen kleinen Schmankerl. Und der hat auch jetzt ungefähr die 4 Minuten, die wir brauchen. Ne?
Ja, und doch etwas selbstironisch, was das Freienkonsum angeht, aber vielleicht auch passend.
Ganz kurz noch, nach uns geht es dann jetzt weiter mit Virusmusik. Und nächste Woche hört ihr dann wieder das ABS-Magazin in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, dann mit der Etta und wieder mit mir. Und dann haben wir das Thema Marsch auf Brüssel für verbesserte Verhältnisse für Flüchtlinge in Europa.
Genau, Dankeschön fürs Zuhören.
Danke.